Guten Morgen, liebe Geschwister, oder schon guten Mittag. Ich muss jetzt richtig überlegen, wie ich euch begrüße. Freue mich, euch zu sehen. Freue mich jetzt in große Gemeinde zu sehen, sowohl heute in dem ersten Gottesdienst wie jetzt. So auch viele Gesichter, die ich schon lange nicht gesehen habe. Schön euch zu sehen. Ich habe heute die Herausforderung, natürlich mit dem Team, mit dem Victor zusammen, euch den gleichen Gottesdienst nochmal zu schenken, den wir miteinander vorhin schon hatten. Ich glaube, die Herausforderung an das Team ist nicht so groß, weil die einfach da die Noten haben und dann müssen sie danach spielen und singen. Ich muss die gleiche Predigt nochmal halten und das ist für mich eine große Herausforderung. Ich kann es euch eins versprechen, inhaltlich wird es die gleiche sein. Ob von der Aufbau, werden wir sehen, aber vom Inhalt wird das die gleiche Predigt sein. Wir schlagen unsere Bibel auf im Markus-Evangelium, Markus Kapitel 13. Wir sind gerade in der Predigtreihe im Markus-Evangelium, in der Endzeitlehre Jesu, in der Ölbergpredigt. Jesus lehrt über seine Wiederkunft und dass er wiederkommt. Und du wirst vielleicht sagen, aber Willi, wir haben doch heute Erntedank. Könntest du da nicht einmal Pause machen und dann über den Dank und über die Ernte reden? Und ich will euch versprechen, wir sind nicht weit weg vom Erntedank, denn das, womit wir uns heute beschäftigen, Vers 27 in Markus Kapitel 13, redet von einer Ernte. Und es geht um die Ernte. Und wenn wir auch natürlich jetzt die Ernte haben, hier mit den allen Obst und Gemüse und alles sehr leckere Sachen, die wir haben und wir auch wirklich dafür sehr, sehr dankbar sind. Und auch wenn ich weiß, dass wir selber mittlerweile, oder vielleicht irre ich mich, aber die meisten von euch nicht das selber im Garten anpflanzen und das ernten und dann auch selbst davon leben, die meisten von uns kaufen das im Laden, so wissen wir, dass es symbolisch für unseren Dank steht, dass wir Gott, unserem Herrn und Jesus Christus sehr, sehr dankbar sind, dass er der Versorger in allen diesen Dingen sind. Und deswegen gehen wir auch bewusst auch diesen Tag mit der Gemeinde und wollen mindestens einmal im Jahr, wenn eben dann nicht immer, einfach diesen Dank ausdrücken. Wir wissen, woher es kommt und wer der Geber dieser Gaben ist. Und wollen das nicht gleich tun. Gott hat sein Volk Israel in der Wüste damals ausgerichtet, bevor er ins Land gebracht hat, hat er gesagt, wenn ihr in das Land hineinkommt und all das Gute erfährt und Essen und Trinken und Land und Hab und Gut und dann vergesst, wer es euch gegeben hat und dann sagt, meine Hand und meine Stärke hat mir das Vermögen verschafft, sagt er, dann bleibt ihr nicht lang in diesem Land. Und von daher, wir wollen nicht gleich tun, wir wollen in der Dankbarkeit, im Wissen, dass selbst die Fähigkeit, das Geld zu erarbeiten, um diese Dinge zu kaufen, diese Fähigkeit von Gott kommt. Und wir wollen ihn auch dafür ehren und ihn anbeten. Und von daher gehen wir bewusst diesen Tag, den Erntedank, und ich freue mich über das Gedeckte. Als Kind habe ich mich immer darüber gefreut, weil danach konnte ich mich bedienen. Trauben waren meine erste Wahl. So, ich weiß nicht, ob es heute so sein wird. Nach dem ersten Gottesdienst erstmal nicht, ist für euch übrig geblieben. So. Von daher, wir sind aber nicht weit entfernt von der Thematik des Ernten und des Danks, denn unser Vers und unser Text spricht von der Ernte und all die Ernte, die wir kennen und das, was wir feiern oder all die Feste, die Gott auch gegeben hat, um ihn für die Ernte zu danken, ob Erstlingsfrucht oder die Einsammlung der Ernte, hat immer ein Ziel und hat eine Hinführung, zwar auf die eine wahre große Ernte und die steht noch aus. Und darüber möchte ich mit euch heute nachdenken, auch vom Markus-Evangelium, über das, was Jesus gesagt hat. Wir reden über die wahre, über die eine große Ernte, eben die noch aussteht. Und damit wir wissen, lasst uns lesen, Markus Kapitel 13, Verse 24 bis 27 lese ich euch, weil es am Stück ist, aber wir denken heute über Vers 27 nach, denn das war ich euch noch schuldig von der letzten Predigt. Aber in diesen Tagen, nach jener Bedrängnis, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel herabfallen und die Kräfte in den Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird der Sohn des Menschen kommen in Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von der Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Ich möchte beten, dass der Herr uns Weisheit gibt, diesen Text zu verstehen. Lass uns noch einmal aufstehen. Zu einem will ich dir Danke sagen, dass du uns nicht in Unwissenheit lässt, Herr, dass du uns dein Wort gibst, Zum anderen will ich bitten, Herr, dass du uns dieses Wort, das du uns gegeben hast, dass du selbst uns das lehrst und uns offenbarst. Ich bitte dich, Herr, nicht nur um die Fähigkeit, es zu lehren, sondern ich bitte dich auch für die Herzen, es zu hören zu können. Vor allem bitte ich für die, die Anstoß vielleicht daran nehmen, die das so bis dahin nicht gehört oder nicht gelernt haben und meinen, dass es falsch wäre. Ich will dich bitten, Herr, nicht durch meine Worte und nicht meine Weisheit, sondern durch dein Wort und durch deinen Geist in die Wahrheit zu führen und Festigkeit im Glauben und Festigkeit im Glauben zu schenken. Jesus, du vermagst es zu geben. Ich danke dir vom Herzen dafür. Amen. Ich war sehr froh, dass Jesus wieder Zeitpunkte kennt, Zeitpunkte lenkt. Wir sind ja in der Reihe des Markus in der Endzeitrede und in der letzten Predigt darüber haben wir schon uns die Verse 24 bis 27 angeschaut und ich habe den letzten Vers nicht geschafft von der Menge und habe das eben auf diesen Sonntag verschoben und als ich mich dann wieder vorbereitet und gesehen habe, wir haben Erntedank und dann kommt dieser Vers mit der großen Ernte, dachte ich, das passt so gut. Jesus ist wieder gut, auch in dem Timing, dass er uns zur rechten Zeit eben das gibt, was wir brauchen, ist für mich nach wie vor in vielen Jahren des Dienstes wirklich immer erstaunlich, denn ich guck dann nicht, wann ist Erntedank und wann komme ich mit Markus 13 da an diese Stelle, sondern man darf immer wieder auch sowas erleben, wie der Herr wirklich gut führt. Wir sind seit einigen Sonntagen sind wir in dieser Lehre von Jesus, der uns über seine Wiederkunft einiges zu sagen hat. Der Grund, warum wir das so intensiv behandeln, ist, wir wollen mündig sein in diesen Dingen, wir wollen Klarheit haben, wir wollen verstehen, was Jesus über seine Wiederkunft sagt und von diesem, was er sagt, das prüfen, was wir gehört haben oder was wir glauben oder woher wir kommen, einfach von diesem Wort Gottes, von dem, was Jesus gesagt hat, wollen wir das Gehörte anwenden und da mündig werden. Mein Anliegen ist es nicht, und ich hoffe, ihr glaubt es mir, irgendeinen Standpunkt, irgendeine Theologie anzugreifen oder geschweige irgendeinen Menschen oder einen Lehrer, der da anders denkt, sondern mein Anspruch und meine Aufgabe ist auch an unsere Gemeinde, eben unsere Geschwister oder die Geschwister mündig zu machen, dass sie im Wort des Herrn feststehen. Und das ist das Anliegen. Und ich finde, dass es zu diesen Dingen sehr gut ist, wie gesagt, bei Jesus anzufangen. Und er sagt zu viel. Und er sagt auch wirklich sehr klar. Und deswegen bleiben wir ganz stark da bei Markus Evangelium in diesen Fragen. Es geht um die letzten Dinge. Es geht um seine Wiederkunft. Durch diese Zeit, vor allem durch die Corona-Zeit, strahlen wir unsere Predigten aus und die stehen online. Und das bringt natürlich dazu mit sich, dass viele Leute das auch anhören. Und nicht wenige hören dann zum Beispiel Tausendjähriges Reich oder so. Und dann klicken sie drauf und hören sich eine Predigt. Und dann, manche stoßen sich daran. Und indem sie sagen zum Beispiel, das ist doch sehr einseitig. Du sagst ja nur, was Jesus sagt, aber es gibt ja doch noch andere Stellen in der Bibel. Es gibt doch Jesaja und Daniel und Hesekiel und man muss das Ganze doch sehen. Du kannst doch nicht einfach nur hier bei Jesus da bei dieser Lehre bleiben und das anhand von diesem prüfen. In gewisser Weise haben sie recht. Das kann man. Man muss die ganze Schrift betrachten. Ich will einfach an dieser Stelle da Rechenschaft geben und euch sagen und auch vor allem die das hören. Ich bin seit einigen Jahren hier in der Gemeinde und tue diesen Lehrdienst. Und wir haben über diese Dinge schon in vielen Bibelstunden und vielen Predigten, in den Seminaren, aus verschiedenen Kontexten, aus verschiedenen Bibelstellen uns mit diesen Dingen beschäftigt. Ob Hesekiel oder Daniel oder Jesaja, über diese Dinge haben wir in den anderen Bibelstunden, in anderen Predigten damit beschäftigt und so uns ein ganzheitliches Bild zu verschaffen. Und für diejenigen, die vielleicht nur eine Predigt hören, denken, aber es gibt doch mehr. Ja, es gibt mehr und man kann das nachhören. Und dazu eine herzliche Einladung an all die, die sagen, das ist mir zu wenig oder das ist zu kurz, dann lade ich ein, meldet euch, wir sagen, in welcher Bibelstunde, in welchem Video oder in welcher Predigt man diese Dinge nachhören kann. Es ist mir sehr wichtig, dass wir bestimmte Voraussetzungen zum Studium und zum Lesen der Schrift berücksichtigen. Ich möchte euch Folgendes sagen, wir müssen begreifen, dass die Deutungshoheit des Alten Testaments das Neue Testament hat. Das ist ein Grundsatzprinzip, das man beachtet. Das heißt, wenn wir das Neue Testament erhält uns das, es offenbart uns das, was früher im Alten Testament von Gott verkündigt, aber als Geheimnis da war. Paulus spricht selber darüber, in Epheser Kapitel 3 zum Beispiel, dass er sagt, was vorher den Menschen nicht offenbart war, ist jetzt durch die Apostel und Propheten, und er meint damit seinen Dienst, uns offenbart geworden. Also wir können jetzt diese Dinge verstehen. Das heißt, das Neue Testament wirft das Licht in das Alte Testament, und dann können wir all diese Verheißungen und all diese Dinge, die oft so schwer zu verstehen sind, dann besser verstehen. Das ist sehr wichtig. Die Deutungshoheit des Alten Testaments hat das Neue Testament. Keine Theologie, keine Tradition, kein Lehrgebäude, das hat das Neue Testament. Und das führt uns zum nächsten Schritt, das wir beachten müssen. Das heißt, dass wir schwierige Stellen und dunkle Stellen immer mit im Licht der einfachen und helleren Stellen uns anschauen. Also wir gucken uns nicht schwierige Stellen an und sagen, ah, das bedeutet bestimmt das. Und dann versuchen wir das in die einfachen Stellen hineinzulegen und sagen, dann muss das ja auch das bei Jesus bedeuten in Markus 13. Sondern wir sagen, was hat Jesus gesagt? Und das ist sehr klar, sehr, sehr offenbart. Und dann sagen wir, wie verstehen wir das zum Beispiel Jesaja, Daniel oder andere, Jeremia oder andere Stellen? So, wir legen schwierige Stellen mit einfacheren aus, dunklere mit helleren. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, das wir anwenden müssen. Und wie gesagt, wir bleiben in der Schrift, und die Schrift ist unser Deutungsrahmen. Wir verstehen die Bibel mit der Bibel. Ich möchte diesem kurz Rechenschaft geben und euch da ein, zwei Beispiele geben, was ich damit meine, und somit euch schon in diesen Text für heute mit hineinnehmen. In Markus Kapitel 13 habt ihr aufgeschlagen, Verse 24 bis 27, das ist unser Text, ist aber in dem ganzen Zusammenhang, Jesus lehrt die Endzeit, oder er lehrt die Dinge, die passieren nach seiner Himmelfahrt und bis zu seiner Wiederkunft, und in gewisser Weise gibt er eine Reihenfolge vor. Und das ist etwas, was wir nicht übersehen können. Denn er sagt zum Beispiel, am Anfang wird die Welt viele Bedrängnisse erleben. Diese Bedrängnisse wird dadurch bestehen, dass Kriege, politische Umwälzungen, Naturkatastrophen, Pandemien, Epidemien, alles das über die Welt ergeht. Und dann sagt er, das ist noch nicht das Ende. Ist ziemlich einfach. Er sagt, wenn das passiert, dann ist es noch nicht das Ende. Auch wenn manche denken, dann ist gleich alles vorbei. Dann sagt er, dass auch die Gemeinde viele Bedrängnisse erleben wird, dass Verfolgungen und Verführung stattfinden wird und dass viele auch sterben werden für den Glauben. Und dann sagt er, hart aus bis ans Ende. Und damit sagt er, diese Dinge werden geschehen bis zum Ende. Und dann wissen wir, was bis zum Ende bleiben wird. Und dann geht er hin und er sagt, was am Ende passieren wird. Und das ist unser Text. Und dann sagt er, dass in der letzten Zeit Bedrängnisse sein werden, eben viele Verführungen, viele Antichristen, viele falsche Propheten werden aufstehen und etwas lehren. Und zwar ein falsches Verständnis seiner Wiederkunft. Sie werden lehren, als ob Jesus schon da ist, dass er geheim kommen wird und nicht sichtbar. Und dieser falschen Verführung stellt er entgegen und lehrt er in Verse 24 bis 27 und sagt, dass es sehr sichtbar sein wird, wenn er kommen wird. Warum? Er nennt drei Dinge. Er sagt zuerst, nach diesen Tagen dieser großen Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden. Und die Sonne verfinstert werden, der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel herabfallen. Das heißt, die Auflösung des Kosmos. Das heißt, wenn diese erste Erde oder die erste Schöpfung anfängt, sich aufzulösen, Sterne fallen vom Himmel, dann sagt er, das wird als erstes passieren. Dieses Ereignis, die Zerstörung der ersten Schöpfung, wird das Kommen Jesu auslösen. Und glaubt mir, das ist alles andere als geheim. Jeder, dem dann ein Stern auf den Kopf fällt, der wird es mitkriegen. Das ist nicht geheim. Also, dann sagt er Folgendes. Und dann werdet ihr den Sohn des Menschen kommen sehen in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Das heißt, dieses Ereignis, was sehr sichtbar ist, löst das zweite Kommen Jesu aus. Dann werden sie kommen sehen in den Wolken. Wichtig für uns, in den Wolken des Himmels wird Jesus sichtbar kommen. Das heißt, danach, nicht vorher. Jesus wird nicht vorher kommen, bevor die Erde nicht anfängt, ins Wanken zu geraten, bevor die erste Schöpfung nicht anfängt, sich aufzulösen. Jesus wird nicht vorher kommen. Er sagt deutlich, und danach werde ich kommen. Das ist sehr wichtig. Und das Dritte, was dann passieren wird, dann sagte, und dann wird er die Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln. Danach, zuerst die Auflösung des Kosmos und dieser ersten Schöpfung, dann löst es aus, das Kommen Jesu in den Wolken sichtbar. Und das führt dazu, dass die Auserwählten ihm entgegen entrückt werden, geholt werden, versammelt werden. Das ist eine Reihenfolge. Und die können wir nicht ändern, ob wir wollen oder nicht. Das steht in der Schrift, das hat Jesus gelehrt. Und ich denke, wenn man nicht viel gelesen oder viel Prägung hat, ganz nüchtern einfach die Verse 24 bis 27 liest, müsste man eigentlich zwangsläufig zu diesem Ergebnis kommen. Denn das steht in der Schrift. Was folgt danach, wenn der Kosmos aufgelöst ist, wenn Jesus gekommen ist, wenn die Auserwählten gesammelt sind? Was soll danach kommen? Was erwarten wir danach? Was glauben wir, was danach kommt? Ein neuer Himmel? Eine neue Erde? Das ist, was Petrus lehrte und sagt, wenn die Elemente in Brand sich auflösen, was müssen wir für Leute sein, die dann das Kommen Jesu erwarten in heiligem Leben? Und was erwarten wir, sagt er, einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Das ist die Erwartung. Danach gibt es nichts mehr. Nach der Wiederkunft Jesu, der Sammlung der Auserwählten, nach der großen Ernte, wenn die Ernte eingefahren ist, ist vorbei. Ist vorbei. Und jetzt möchte ich euch etwas kurz zeigen und den Skeptikern etwas entgegenstellen. Geht mit mir in das Buch Jesaja. Lass uns mal, also, was ich euch machen möchte, das ist jetzt Licht. Das ist offenbart. Das ist kein Geheimnis. Das hat Jesus klar und deutlich gelehrt. Das ist sehr, sehr klar. Das ist Licht. Und jetzt nehmen wir dieses Licht und gehen in eine Stelle, die etwas dunkler ist, nämlich bei einem Propheten, der in einer prophetischen Sprache etwas verheißen hat. Und das ist nicht so einfach zu deuten. Jetzt gehen wir in Jesaja 65. Ich bin mir sicher, dass ihr aus verschiedenen Kontexten das schon mal gehört habt, ob aus eurem Gemeindekontext, aus irgendwelchen Büchern oder sogar fandet ihr vielleicht mal ein, zwei Leute vor eurer Tür, die euch eine Zeitschrift angeboten haben und auf dieser Zeitschrift sah man einen Löwe mit einem Lamm schön kuscheln. Ja? Und dann wird gesagt oder gelehrt, dass eben das im tausendjährigen Reich, nachdem Jesus die Gemeinde entrückt hat, und sich zu sich geholt hat, kommt eine lange Zeitspanne eben von diesen 1000 Jahren, in der eben die Gerechtigkeit Jesu herrscht. Und dann werden in dieser Zeit so wunderbare Sachen sein, worauf sich alle Kinder freuen. Sie könnten dann mit dem Löwen, mit dem Lamm und so, mit dem Bär kuscheln und mit der Schlange spielen, denn sie werden alle lammfromm sein. Und woher hat man das? Jesaja 65, Vers 25. Das ist der Abschnitt, von dem man sagt, guck mal, im Alten Testament ist doch die Rede von einem tausendjährigen Reich. Lest mal mit mir 25. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe und Stroh fressen wie das Rind. Und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Okay. Und das ist, guck mal, das steht's doch. Der Löwe und der Lamm, beziehungsweise Wolf und Lamm zuerst, genau. Und der Löwe ist dann Strohfresser und die Schlange kriecht auf dem Staub. Und jetzt, liebe Geschwister, von was ist hier die Rede? Ist es das, was wir gemein hören und auf Zeitschriften sehen, dass es eben das irdische tausendjährige Reich ist? Lest mit mir Vers 17. Wie beginnt dieser Abschnitt? Was sagt der Prophet? Wo findet das statt? Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jaucht alle Zeit über das, was ich schaffe. Und dann kommt jetzt eine ganze Auflistung, unter anderem dieser Wolf und Löwe und Lamm und alle Schlange. Was sagt die Schrift? Was sagt der Prophet? Was sagt Vers 17? Wo findet das statt? Wo? Auf einer Erde Punkt 2.0? Auf einer verbesserten, erneuerten Erde? Oder gerade so durch das Gericht noch bestehende, aber noch nicht ganz vernichtende? Oder wo findet das statt? Die Schrift sagt, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und neue Erde. Und dann sagt er sogar das Alte. Man denkt nicht mehr daran. Es ist in diesem Zusammenhang nicht mal in dem Sinn. Wie kommt man auf die Idee zu sagen, das ist das tausendjährige Reich auf der Erde, wenn die Schrift das nicht sagt? Ich sage euch warum. Weil man liest und dann steht in diesem Text, aber da heißt doch, dass der Säugling irgendwie ganz spät sterben wird und dann der alte Mann sehr alt werden wird. Das kann doch nicht in der neuen Schöpfung sein, richtig? Dann tut man sich schwer und dann sagt, dann kann das nicht neuer Himmel, neue Erde sein. Und liebe Geschwister, dürfen wir so mit der Schrift umgehen, wenn die Schrift sagt, das ist neue Himmel, neue Erde. Und dann sagt sie uns etwas, womit wir nicht klarkommen. Dann können wir doch nicht hingehen und sagen, nee, das ist es nicht. Ich möchte euch Folgendes sagen. Wo sind wir? Wir sind beim Propheten. Das sind dunkle Stellen. Wir brauchen Licht mit klaren Stellen, um das zu verstehen. Zum anderen aber auch. Schaut mal, das ist prophetische Sprache, die nach vorne hinausschaut. Ich möchte euch ein Beispiel geben, aus dem gleichen Propheten. Es steht in Jesaja 40, dann sagt der Prophet, es wird eine Zeit kommen, dann wird Gott einen Propheten schicken, eine Stimme in der Wüste. Und er wird Berge wegschaffen und Täler erhöhen und einen Weg bereiten für den Messias. So, jetzt lesen wir diese Prophetie und nehmen wir mal an, wir lesen sie so, wie wir sie lesen, dann warten wir auf was? Dass irgendeiner kommt und einen Bergarbeiter erwarten wir, oder? Da wird ein Berg abhauen oder wird Straßenarbeiter, wird Täler auffüllen und eine schöne Brücke drüber bauen und dass sie alle schön gerade zu Jesus kommen können. Jetzt gehen wir in die Evangelien, ins Neue Testament, das uns das Geheimnis offenbart. Es ist Licht. Jetzt lesen wir das Neue Testament und dann finden wir sogar einen, der sagt, ich bin die Stimme in der Wüstenwüste. Ah, das ist ja Johannes der Täufer. Und dann suchen wir und dann blättern wir rum und sagen, wo macht Johannes das, was da im Jesaja steht? Wir suchen nach Bergarbeiten und Straßenarbeiten und wir finden sie nicht. Richtig? Was finden wir? Dass Johannes der Täufer die Buße predigt in der Taufe. Dass er aufruft, umzukehren. Und jetzt verstehen wir, der Prophet gebraucht Bilder, aber das sind nicht diese Dinge, sondern hinter diesen Bildern müssen wir eine geistliche Wahrheit verstehen. Und zwar, um was geht's da? Dass die Berge, das ist, was hindert, dass Menschen zu Jesus kommen. Schuld und Sünde. Dass die Täler etwas ist, was man überwinden muss, Schuld und Sünde. Aber er wird einen Weg bereiten, einen Weg eben, wo man Jesus begegnen kann. Und das ist der Weg der Buße, das Eingestehen der Sünde. Ich glaube, niemand habe ich jetzt gerade geschockt. Und ihr sagt, was war das jetzt? Das steht ja gar nicht, das geht ihr doch mit mir mit. Wenn der Prophet Jesaja solche Sprache verwendet, Dann sollten wir auch da an solchen Stellen, die auch übrigens weit schwieriger sind, verstehen, dass es um geistliche Sprache geht. Abgesehen davon, ob es wirklich einen Löwen, einen Wolf und einen Bär und eine Schlange in der neuen Schöpfung geben wird. Ich sage, alle Kinder wünschen sich das. Verstehe ich. Das ist der Grund, warum sie dahin in den Himmel wollen. Aber darum geht es hier nicht. Denn wenn es die Rede von einem Löwen und einem Lamm ist, dann muss bei uns etwas klingeln. Der Löwe, der das Lamm ist. Wenn eine Schlange die Staub frisst, dann muss bei uns etwas klingeln. Wir kennen unsere Schrift, wann eine Schlange, eine Frau, einen Staub fressen wird. Wir brauchen Deutung, wir verstehen, das sind geistliche Dinge. Das heißt, schaut mal, der Prophet schaut in die Zukunft, er schaut in die Ewigkeit, er schaut eine neue Schöpfung, die von euch niemand geschaut hat. Wie beschreibt man das mit unseren eigenen Worten? Wie? Wie erklärt man das? Also nimmt man Dinge, die man aus unserer eigenen Welt kennen. Und wenn man sagen will, zum Beispiel, man wird wirklich lange leben, ewig leben, dann sagt man, der wird alt sterben. Das bedeutet nicht, dass es dort den Tod gibt. Das bedeutet nur, mit einer Sprache versucht der Prophet, ihnen etwas deutlich zu machen. Wenn er sagen wird Frieden, dann sagt die Tiere, die Schöpfung wird so erneuert sein, die werden sich nicht gegenseitig auffressen. Da gebraucht er solche Bilder. Ich hoffe, ihr seid mündig, das zu verstehen. Geht mir in Daniel Kapitel 7. Bisschen weiter. Ich gebe euch nur noch ein Beispiel. Ich habe heute Morgen schon lange gesucht. Zur Übung. Daniel Kapitel 7. Ich lese euch ab Vers 13 vor. Daniel schaut und schreibt. Ich schaue in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum, so dass es nicht zerstört wird. Bekannt diese Stelle? Hier wird einer in den Wolken des Himmels, der wie einem Sohn des Menschen gleicht. Von ihm ist hier die Rede. Wir verstehen, von wem die Rede ist? Von Jesus, richtig? Das ist der Sohn des Menschen. Und dann wird gesagt, das ist hier in Daniel zum Beispiel die Lehre, dass Jesus nach seiner Wiederkunft, wenn er in den Wolken des Himmels kommt, eine Herrschaft antritt, die eben dann 1000 Jahre sein soll. Weil hier steht doch, und man, ihm wurde Herrschaft gegeben und Ehre und Königtum und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. So, das ist, das sagt dieser Text, sagt man. Hier steht es doch in Daniel 9, muss ich berücksichtigen. Liebe Geschwister, was steht da? Was steht das da wirklich da? Abgesehen davon steht nichts von diesen 1000 Jahren. Nehmen wir mal ein, das muss man nicht nennen. Aber was steht da? Schaut mal. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Wohin kommt der Sohn des Menschen in den Wolken? Wohin? Zu den Altantagen. Wer ist das? Der Schöpfergott, richtig? Wohin wird er gebracht? Und er kam auf die Erde oder kam er in den Himmel? Hier ist nicht die Rede von der zweiten Wiederkunft Jesu in Daniel 7. Hier ist die Rede von seiner Himmelfahrt. Denn hier ist die Rede, in den Wolken des Himmels wurde der Sohn des Menschen zu Gott gebracht. Das steht hier. Er kam zu dem Alt an Tagen. Das steht hier drin. Hier ist nicht die Rede von der Menschwerden, von der zweiten Wiederkunft. Hier ist die Rede von der Himmelfahrt. Aber jetzt schaut mal. Er bekommt Herrschaft und er bekommt Macht und herrscht über alle Nationen und Völker. Aber wann? Schon seit wann? Schon seit der Himmelfahrt. Wann dann bekam er diese Herrschaft? Jesus wird nicht erst herrschen, wenn er kommt. Wenn er kommt, wird er fertig sein mit dem Herrschen. Er herrscht, seitdem er in den Himmel gegangen ist, hat er die Herrschaft bekommen. Das steht in Daniel 7. Nun, all diese Dinge haben wir in anderen Kontexten uns angeschaut. Ich will euch sagen oder damit zeigen, wir müssen klarere, dunklere, schwierige Stellen im Licht der klareren und vor allem das Alte Testament im Licht des Neuen Testaments lesen. Denn dazu ist es uns gegeben. Dazu wurden die Aposteln gesandt. Dazu haben sie es geschrieben, damit wir Erkenntnis und Verständnis haben und mündig sind und nicht hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre, von dem listig ersonnenen Irrtum der Menschen hin und her geworfen werden. Gehen wir zurück zum Markus-Evangelium. Wir sind bei der Wiederkunft. Wir sind bei den Dingen, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Jesus lehrte das, sprach darüber. Und diese Wiederkunft, er spricht von der Sammlung der Auserwählten. Und wenn die Bibel von der Sammlung der Auserwählten spricht, das heißt von der Sammlung der Gemeinde, dann ist es ganz stark immer mit dem Bild der Ernte verknüpft. Und zwar mit der eigentlichen großen Ernte. Also wenn Jesus davon spricht und auch zum Beispiel in einem Gleichnis, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, dann redet er von seiner Wiederkunft und Holen der Seinen im Zusammenhang von einer Ernte. So, jetzt sind wir wieder zurück in unserem Thema. Darf ich euch das euch kurz zeigen? Ich weiß, ich habe gerade Markus aufgeschlagen. Wie gesagt, ein Lesezeichen oder die Hand des Nachbarn und dann mit mir ab in Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium. Kapitel 13. Schaut mal, wie Jesus von der Ernte spricht, von der großen Ernte spricht. Er erzählt in Matthäus 13 Gleichnis, ein herrlicher Abschnitt, in dem vieles in Gleichnissen erzählt. Und ich erzähle euch kurz das Gleichnis nach und seine Deutung lese ich euch vor, damit ich die Zeit spare. Jesus spricht von einem Mann, der aussät, der Saat aussät. Und er, dass er schlafen geht, kommt ein Böser und sieht auf seinen Acker sieht er Unkraut. Die Saat. Und dann, als es anfängt zu sprossen, merken die Arbeiter, oh Mann, die Ernte ist gefährdet, da ist Gutes und Schlechtes, Unkraut wächst zusammen mit dem Weizen zum Beispiel, also mit der guten Saat. Und dann gehen sie zu dem Herrn und sagen, Herr, sollen wir nicht hingehen und das ganze Unkraut rausrupfen? Und der Herr sagt, nein, mach das nicht. Warum? Weil in diesem Stadium könnt ihr noch nicht erkennen, was Unkraut ist und was wirklich gute Frucht ist, also gute Samen ist. Also lasst es wachsen bis zur Ernte und dann schneiden wir das Unkraut weg, schmeißen es ins Feuer, verbrennen es und das Gute sammeln wir ein und bringen in die Scheune. Das ist ein Bild, das ist verständlich, das erzählte Jesus. Für uns, die wir jetzt aus dem Kontext des Neuen Testaments kommen, ist das Licht. Wir verstehen, was Jesus hier sagt. Aber die Jünger verstanden nicht und die sagen, Jesus, erklär uns das Gleichnis. Und er macht das in Vers 36, Kapitel 13 im Matthäus-Evangelium, Vers 36. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Also wer sät den guten Samen aus? Jesus. Was sät er aus? Das Evangelium. Das Evangelium, das Wort des Evangeliums, des Glaubens allein aus Gnade, nicht aus Werken. Der Acker aber ist die Welt. Wichtig, der Acker ist die ganze Welt. Darum sagte er zu den Jüngern dann, ich sende euch aus, geht hin und verkündigt das Evangelium alle Nationen auf der ganzen Welt. Das ist das Bild. So, Jesus streut das Evangelium auf der ganzen Erde aus. Dann sagt er, der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Ist interessant, gell? Der gute Same sind die Söhne des Reiches. Liebe Freunde, bringt ein guter Samen gute Frucht? Ja, bringt ein guter Same Unkraut hervor? Nein, bringt ein schlechter Same Weizen hervor? So, worauf kommt es an? Auf den Samen. So, der Same wird gestreut. Und der gute Same, er bringt die Söhne des Reichs hervor. Die Kinder Gottes bringt der gute Samen des Evangeliums, bringt Kinder Gottes hervor. Ist doch gut, oder? Es bringt's. Jesus an einer anderen Stelle sagt, es ist ein Geheimnis. Man sieht es aus und es wächst. Man hat keine Ahnung wie, aber es tut's. Es wächst, weil es in sich das Leben hat, in sich die Kraft hat. Aber er sagt, es gibt aber, und das Unkraut aber, sind die Söhne des Bösen. Da wird auch etwas gesät. Und das Schlechte, was gesät wird, das bringt nicht Gutes hervor, sondern Söhne des Bösen, nicht Söhne Gottes, nicht Kinder Gottes. Also gibt es in dieser Welt zwei Arten von Menschen, richtig? Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Puh. Schaut mal, das sagt er. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Das ist der Teufel. Und jetzt geht's los. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Ernte von dem guten Samen oder das Wegschmeißen des ist die Vollendung des Zeitalters. Es ist das Ende, wenn es alles vorbei ist, oder? Wenn es vollendet ist, was soll danach noch kommen? Wann ist die Ernte? Ist sie am Ende? Jesus sagt auch hier, sie ist am Ende. Am Ende des Zeitalters kommt die Ernte. Und dann sagt er, die Schnitte aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und ins Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Fallstricke zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Um das zu verstehen, braucht es Offenbarung, geistliche Ohren, sagt Jesus. Schaut mal, liebe Freunde, wann wird geerntet? Am Ende. Wer wird am Ende geerntet? Alle. Unkraut und Gutes. Ist es so, dass er erntet erst das Gute, dann wartet eine Zeit lang, vielleicht ist ja unter dem Unkraut noch ein paar Gutes, dann darf es noch einmal wachsen und am Ende ernten wir mal alles komplett ab. Die Ernte, es gibt nur eine Ernte. Und die ist am Ende der Zeitalter. Und da wird Gutes und Schlechtes geerntet. Das Gute ist dann im Reich des Vaters, leuchtend wie die Sonne. Das Schlechte wird verbrannt werden. Das ist Gericht. Was ich euch sagen will, wenn Jesus lehrt, dein Wiederkommen, dann redet er in dem Bild von der Ernte. Und zwar von der einen wahren großen Ernte. Geht mit mir in die Offenbarung. Offenbarung Kapitel 14. Auch wenn es manche nicht so glauben, aber das ist auch Neues Testament und das ist auch Licht. Die Offenbarung ist auch Offenbarung. Ja, das wird dargestellt. Es hilft uns, besser zu verstehen. Es ist nicht Verschleierung, es ist Offenbarung. Ab Vers 14, Offenbarung 14, Vers 14. Ich lese euch vor. Und ich sah, und siehe eine weiße Wolke, und der auf der Wolke saß, einer gleich einem Menschensohn, von der Sprache so ähnlich wie bei Daniel, richtig? Und jetzt schaut mal, von was ist die Rede? Menschensohn, Jesus, Wolke, verstehen wir auch, jetzt ist die Frage, redet jetzt dieser Text von Jesu Himmelfahrt oder seiner Wiederkunft? Und jetzt schaut mal, was hier steht. Der auf dem, saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief, den, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme, zu. Schicke deine Sichel aus und ernte. Denn die Stunde des Erntes ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist überreich geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Von was ist hier die Rede? Die Wiederkunft Jesu. Wenn er kommt in den Wolken, so wie er es versprochen hat, was passiert dann? Dann geht eine Stimme eines Erzengels und was ist dann? Die Sammlung der Seinen. Die Erde ist überreif. Die Erde ist überreif. Wenn die Gemeinde Jesu reif ist, wenn alle reif sind, dann kommt Jesus und holt uns. Versteht ihr, warum der Petrus dann sagt, schaut zu, dass ihr die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus beschleunigt. Heiligt euch, reinigt euch, damit er bald kommen kann. Wisst ihr, warum Jesus verzögert und nicht kommt? Weil die Schrift sagt, weil damit noch die Seinen gerettet werden. Die Ernte ist noch nicht reif. Da sind noch nicht alle Früchte da, wo sie sein sollen. Man hat noch nicht allen den Grad, den sie haben sollen. Wenn aber das ist, wird er kommen und dann wird er ernten. Aber lest mit mir ab Vers 17. Das ist die Zugabe für den, im zweiten Gottesdienst. Den ersten habe ich nicht gelesen. Merkt ihr, das hat sich gelohnt. Ab Vers 17. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel hervor und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel, der Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme und sprach, schick deine scharfe Sichel aus, lies die Trauben des Weinstocks der Erde, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälte des Grimmes Gottes. Von was ist hier die Rede? Im gleichen Atemzug, die einen Ernte, die Seinen werden geholt. Die andere Ernte, das ist die Ernte zu dem Grimm, das ist die Ernte zum Gericht. Zu gleicher Zeit holt Jesus die Seinen und zu gleicher Zeit bedeutet es für die Unkraut und für die Kinder des Teufels Gericht. Merkt ihr, jedes Mal ist die Rede von einer Ernte. Und darum dachte ich, passt's heute. Wir warten auf noch die größte Ernte, die aussteht und die hat nichts mit Kartoffeln zu tun. Auch wenn ein paar Kartoffeln eingesammelt werden. Man nennt, glaube ich, manche Kartoffeln, gell? Ihr wisst, was ich meine. Jesus holt seine Gemeinde. Jetzt möchte ich euch wieder bitten, die Hand des Nachbarn loszulassen und Markus 13 wieder aufzuschlagen. Vers 27. Wir werden noch ein, zwei Mal blättern. Markus 13, 27. Jetzt schauen wir uns mal genau, was in Vers 27 steht. Und dann wird er Engel aussenden und seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Das ist ein kurzer Vers. Aber genau das ist doch, was Jesus sagt hier. Er redet von seiner Wiederkunft. Er redet davor von den Kommen des Wolken des Himmels. Und dann sagt er, dann wird er wen? Die Engel aussenden. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, schreibt Matthäus und sagt, und er wird bei dem Schall der Posaunen, wird er die Engel aussenden, bei dem Schall der Posaunen. Es wird posaunt. Und dann, das Ende wird eingeläutet. In Offenbarung, Kapitel 10 und Kapitel 11, schreibt Johannes, dass bei der Posaune des letzten Engels wird es danach keine Zeit mehr sein, danach keine Frist mehr sein. Dann kommt das Ende, wenn der siebte Engel posaunt. Wir werden heute noch lesen, wer dieser siebte Engel ist und wann er posaunen wird. Wenn er posaunen wird, dann holt Jesus die Seinen. Dann ist Ende der Zeit. Ab dann beginnt eine neue Schöpfung, eine neue Zeitrechnung, die Ewigkeit letztendlich fängt ab dann an. Also Jesus wird die Engel aussenden und wen holen? Seine Auserwählten. All die, die mit der Lehre der Auserwählung ein Problem haben, haben hier auch jetzt ein Problem. Wen holt er? Die seine Auserwählten. Wer sind die Auserwählten? Erstmal sind die Auserwählten, die nicht aus ihrer eigenen Kraft, nicht aus ihrer eigenen Leistung, nicht aus ihren eigenen Werken sich dazu es verdient hätten, dass Jesus sie holt. Denn die Auserwählung geschieht nach was? Nach Gnade. Nach dem freien Vorsatz Gottes. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und das eben nicht aus euch. Das heißt, Jesus holt die Seinen. Und liest man das Neue Testament, liest man die Bibel überhaupt, dann werden wir merken, dass immer, wenn von den Auserwählten die Rede ist, es immer die Rede vom Volk Gottes ist. Es ist das Volk Gottes, das er sich erwählt hat, in Abraham zum Beispiel. Lesen wir Römerbrief. Wer wird Anklage erheben gegen die Auserwählten Gottes, oder? Ihr kennt die Stellen. Und dann zählt ja auf, der Hohes noch Tiefes, irgendwelche Gewalten, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Wem gilt das? Den seinen Auserwählten. 1. Korinther, Kapitel 1. Was sagt, wer gehört Gott? Wen hat er sich auserwählt? Das Schwache, das nichts ist, das Arme, das nichts ist, damit er das, was ist, ist, zunichte macht. Und warum? Damit sich niemand rühme. Und von wem spricht da? Von der Gemeinde. Dann gehen wir in Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Dass Gott vor Grundlegung uns auserwählt hat, damit wir heilig und tadellos seien in ihm, in Liebe. Von wem ist da die Rede? Von der Gemeinde. Wir können zu Petrusbrief gehen, 1. Petrusbrief, Einleitung, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Heißt es, die Gemeinden in Kleinasien, die auserwählt sind, nach seiner Vorkenntnis. In der Heiligung des Geistes, besprengt durch das Blut Jesu Christi. Er redet wieder zu der Gemeinde und redet von ihnen aus Auserwählten. Viktor hat in der Schriftlesung gerade gelesen, 2. Thessalonicher 2, nachdem er von den letzten Dingen redete. Was hat er da gelesen? Wir, die wir von Gott auserwählt sind, haben diese Hoffnung und haben diesen Frieden, dass er uns zur Rettung auserwählt hat, heißt das in 2. Thessalonicher 2. So, wen holt Jesus, wenn er kommt? Die Gemeinde. Er holt die Gemeinde, die Seinen. Aber wenn die Gemeinde weg ist, wenn er sie holt, wer bleibt da noch übrig? Wer? Was passiert da? Er holt die Seinen und versammelt sie. Ich möchte euch das etwas vertiefen. Geht mit mir in 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen, ein paar wichtigen Bibelstellen, das jetzt im Kontext der klaren, deutlichen Stellen diese Wahrheit noch ein bisschen vertiefen, entfalten und uns fest in diesen Dingen machen. 1. Thessalonicher haben wir vor einigen Gottesdiensten in unserer fortlaufenden Schriftlesung schon gelesen. Von daher kennen wir diese Verse. Kapitel 4, ich lese ab Vers 13. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Falsches Verständnis der Wiederkunft Jesu beraubt uns einer lebendigen Hoffnung. Versetzt uns in Situation von Betrübten. Keine Betrübnis zu haben oder Freude zu haben, bedeutet ein richtiges Verständnis über die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus zu haben. Und darum schreibt Paulus diesen Briefe hier und diesen Brief und sagt, ich will, dass ihr nicht in Unkenntnis seid. Er will Kenntnis, er will Verständnis dieser Dinge. Und jetzt schaut mal, was er will. Vielleicht sage ich euch nur ganz kurz der Hintergrund. Die Thessalonicher, die haben gehört und wie es jeder gute Gemeinde entspricht, erwarten wir alle doch das Kommen Jesu. Darauf leben wir hin. Das hatten die Thessalonicher auch getan. Aber dann, während sie warteten, starb der eine und der andere. Starb die Mutter oder der Opa oder wie auch immer. Oder der Partner. Und sie sagten, oh nein, wir warten doch alle auf Jesus und seine Wiederkunft. Aber wenn er kommt und die sind gestorben, die sind doch nicht dabei. Die verpassen ja das Wichtigste. Die verpassen doch das Eigentliche. Das war ihre Sorge. Sie sind da nicht dabei, wenn sie ja schon gestorben sind. Und Paulus sagt, nein, 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 da habt ihr was Falsches verstanden. Und jetzt erklärt ihnen, was bedeutet das, wenn Jesus wiederkommt? Wie wird das sein, wenn er wiederkommt? Er klärt sie auf und schreibt, denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus, Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Das Erste, was Paulus sagt, was ein Riesenmissverständnis unter vielen Christen herrscht, ist, Paulus sagt, die Verstorbenen, wo sind sie? Die liegen nicht in der Erde da und warten 2000 Jahre über jetzt, bis Jesus kommt. Und dann schlafen sie halt. Schlaf der Seligen. Er sagt, nein, die sind wo? Sie sind bei Jesus. Warum? Er wird sie mit sich bringen. Da Das ist so wichtig. Die sagt, erstmal entspannt euch. Die sind sogar schon bei ihm. Die haben es weit besser als ihr. Und wenn Jesus kommt, die kriegen das in der ersten Reihe mit. Denn sie werden mit ihm kommen. Aber du wirst sagen, ja, aber was ist denn die Auferstehung, gell? Was ist dann, heißt doch Auferstehen. Was wurde begraben, liebe Geschwister? Was liegt in der Erde? Unser ewiger Geist in Christus? Definitiv nicht. Was liegt denn da? Der Leib. Was wird auferweckt? Der Geist? Der ist doch schon wiedergeboren. Der ist doch schon auferweckt. Auferweckt wird der Leib. Und Paulus sagt, entspannt euch. Sie sind bei Jesus, sie werden mit ihm kommen. Und dann sagt er Folgendes, Vers 15. Und jetzt ist wichtig. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Ich liebe diesen Satz. Paulus sagt, ich gebe euch nur weiter, was Jesus schon gesagt hat. Dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Er sagt, wir sind nicht zuerst dran, Freunde. Im Gegenteil, die Sterben sind zuerst dran. Dann sagt er, denn der Herr selbst wird bei dem Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune, wann wird das stattfinden? Wenn es Posaunen wird. Wann wird es Posaunen? Wenn Jesus in den Wolken des Himmels wiederkommt. Wir haben ganz klare Einordnung, wann das hier passiert. Redet Paulus von etwas Heimlichem? Definitiv nicht. Denn Posaune ist sehr laut. Dann sagt er, also wenn der letzte Engel Posaunen wird, bei dem Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich in einem Nu, in einem Bruchteil von Sekunde, Augenwimperschlag. Das wird so schnell gehen. Liebe Geschwister, bei der ersten Predigt ging mir schon ein Schauer durch den Rücken. Wenn ich nur darüber nachdenke, wie das passieren wird. Kannst du dir vorstellen? Das können wir gar nicht vorstellen. Kannst du dir vorstellen, in einem Nu, in einem Augenblick wird dein Leib verwandelt werden. Es wird ein schönes Krippeln geben. Es wird, in einem Nu werden wir verwandelt werden, heißt es. Leben übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden in die Wolken dem Herrn entgegen. Von was redet hier Paulus, wenn die Entrückung stattfindet? Wann soll dieser stattfinden? Wenn wir entrückt werden, wohin? In die Wolken. In welche Wolken? In die Wolken, wenn Jesus mit den Wolken des Himmels doch wiederkommt. Aber wenn er wiederkommt, wenn diese Erde ins Wanken gerät, kann das die geheime Entrückung hier sein? Niemals. Und dann sagt er, und das ist das Herrliche, in die Luft und so werden wir alle Zeit wo sein? Alle Zeit noch 1000 Jahre auf der Erde. Dann bei ihm. Steht nicht in meiner Bibel. Das steht nämlich, und dann werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Da werden wir sein. Weil das erwarten wir. Wir wollen bei Jesus sein. Da wollen wir hin. Auf der neuen Himmel, im neuen Himmel und in neuer Erde. Also Paulus redet hier von den gleichen Dingen. Und er sagt, das ist, was Jesus gesagt hat. Das ist im Wort des Herrn. Er redet ebenfalls von den Engeln. Er redet auch von der Posaune. Er redet auch von einer Sammlung. Und er redet von den Wolken. Er redet von gleichen Dingen. Geht mit mir in meinen Lieblingstext zu diesem Thema, 1. Korinther 15. In dem ersten Gottesdienst hatte ich mehr Zeit dazu. So hoffe ich, das jetzt schnell euch da hineinzunehmen. Es ist ein Text, 1. Korinther 15, der in zwei Kontexten meistens gepredigt, gelesen wird. Und zwar der eine Kontext ist dann, wenn wir Ostern feiern, da geht es um die Auferstehung. Das ist oft dann der Text oder an Beerdigung, wenn wir den Gläubigen das zusprechen, dass die wir beerdigen, dass ihre Leiber auferstehen werden. Das ist ganz oft, wird dieser Text gelesen. Und ich möchte euch da hineinnehmen und euch zeigen, dass dieser Text aber ebenfalls im Kontext der Auferstehung, aber von der Ernte die Rede ist. Weil Paulus, wenn er über die Auferstehung redet und ihn deutlich macht, wie wird die Auferstehung sein, redet er von was? Von einem Samen, und der dann in die Erde gesät wird, und der dann aufgeht, stirbt und etwas Neues, Herrliches entsteht. Das heißt, das Bild ist welches? Ebenfalls eine Saat und Ernte. Also die Thematik ändert sich da nicht. Und er erklärt, wie das sein wird. Und dann sagt er, wenn etwas stirbt und man sieht und es stirbt, dann steht doch nicht, da kommt doch nicht der Same nur in groß wieder raus, sondern da kommt etwas doch viel Schöneres, Herrliches, Wunderbares, etwas komplett Neues. Und das ist die ganze Thematik. Paulus sagt, es entsteht nach der Auferstehung entsteht etwas komplett Neues, eine neue Schöpfung. Das ist, was die Auferstehung ausmacht. Die Auferstehung löst und bringt etwas komplett Neues. Lass uns kurz einsteigen ab Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da auch durch den einen Menschen der Tod kam, so auch durch den einen Menschen die Auferstehung der Toten. Liebe Freunde, was ist unser Grundproblem? Wir haben viele Probleme, aber was ist das Grundproblem? Unsers, der ganze Schöpfung, Tod. Aus dem resultiert alles. Durch die Sünde kam der Tod und der Tod vernichtet alles. Und das ist unser Grundproblem. Und der Tod zeigt sich in verschiedenen Gesichtern. Ich behaupte sogar, unser Grundproblem ist nicht mal der Teufel, sondern der Tod ist unser Grundproblem. Und die Lösung für uns ist was? Der Sieg über den Tod. Das ist die Lösung. Und das ist, was Christus gemacht hat. Er hat den Tod besiegt. Und das beschreibt Paulus so, Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Das ist ein militärischer Begriff, der sagt, jeder in seiner Abteilung. Es gibt eine Reihenfolge, das ist, was Paulus hier sagt. Und was er sagt ist, zuerst Christus. Jesus hat zuerst den Tod überwunden. Aber dann sagt er, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Und warum sagt er das so? Erstens, er sagt, Jesus hat den Tod überwunden. Aber wir überwinden den Tod erst wann? Bei seiner Ankunft. Nicht mit Christus sofort. Den leiblichen Tod überwinden wir erst bei seiner Ankunft. Das ist, was Paulus hier deutlich machen möchte. Und dann sagt er, ich lese es nochmal. Erstling Christus, sondern die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Und jetzt schaut mal, ich glaube, ja, es steht da. Was kommt dann? Was kommt nachdem der Tod, also die mit Christus gehören, auferweckt werden? Was kommt danach? Was sagt Paulus? Dann das Ende. Wäre doch eine gute Gelegenheit zu schreiben, dann noch mindestens 1000 Jahre auf der Erde. Manche sagen, ja, nur weil es nicht drin steht, bedeutet es nicht, dass es nicht da ist. Ich werde es gleich das Gegenteil beweisen. Aber abgesehen davon, warum spricht nicht Jesus, als er an diesem Punkt redet, in den Ölbergpredigt, nicht davon? Warum redet Paulus nicht, wenn er an diesem Punkt kommt, nicht davon? Warum redet Petrus nicht, als er an diesem Punkt? Warum reden sie alle nie davon? Weil es nicht da ist. Er sagt dann das Ende. Und jetzt beschreibt er das Ende. Und schaut mal, was ist das Ende? Er sagt es. Muss man nicht spekulieren, steht im Wort. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, nicht wenn er es empfängt, er übergibt es, er empfängt es nicht. Jesus kommt nicht und dann bekommt er das Reich und dann herrscht er. Wir haben gesehen in Daniel 7, Jesus kam in den Wolken des Himmels zum Vater, hat das Reich bekommen. Ab dem Zeitpunkt, wisst ihr, was er getan hat oder was er tut? Er bringt alle Feinde unter seine Füße. Und wenn er mit allen Feinden fertig geworden ist und der letzte Feind besiegt ist, was ist der letzte Feind? Der Tod. Nochmal, nicht der Teufel, der Tod ist der letzte Feind. Und wenn der letzte Feind besiegt ist, der Tod, gibt er es dem Vater und sagt, Vater, geschafft. Liebe Freunde, was muss überwunden werden, damit wir auferstehen können aus den Toten? Der Tod, oder? Der Tod ist das Letzte. Der Tod ist der Letzte und das ist der letzte Feind. Und er muss besiegt werden. Und erst wenn der Tod besiegt ist, dann gibt es eine Auferstehung. Denn das ist der Sieg über den Tod. Deswegen, allein nur von gedanklich, manche Menschen sagen, also Jesus kommt und unterdrückt die Gemeinde. Es gibt eine unsichtbare Entrückung und eine unsichtbare Auferstehung. Das heißt, die aber auferstanden sind und verwandelt worden sind und geheim entrückt worden sind. Was haben sie überwunden? Den Tod anscheinend. Aber dann leben noch Menschen, die sterben. Und andere Christen leben auch und sterben auch und stehen irgendwann noch einmal auf. Da muss man nicht viel. Es braucht nicht viel, um zu merken, dass das ist nicht, was die Schrift lehrt. Wenn Auferstehung kann es nur geben, weil der Tod weg ist. Aber wenn der Tod ist, weg ist und das ist das Letzte, was es gibt, was kann es danach noch geben? Welche Menschen sollen da noch verführt werden? Welche Menschen sollen noch sterben? Welchen Aufstand soll es noch geben? Welcher Teufel soll es noch geben, wenn der Tod das Letzte ist und nicht der Teufel? Ich lese es euch das hier aus dem Text. Vers 24. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und alle Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er unter seinen Füßen unterworfen. Steht es da? Der letzte Feind, wenn Jesus jeden Feind besiegt hat und den letzten Feind weggetan hat, wird die Auferstehung sein. Andersrum, weil er den letzten Feind weggetan hat, wird es die Auferstehung geben. Das ist die letzte Ernte. Wann wird das sein? Geht mit mir im gleichen Kapitel noch Vers 50 und lest mit mir noch ein paar Verse. Jetzt kommen wir zu diesem Beerdigungstext. Und den müssen wir in diesem Kontext verstehen. Ab Vers 50. Dies aber sage ich euch, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht Unvergänglichkeit erbt. Fleisch und Blut können das Reich Gottes, das Reich des Vaters, nicht erben. Wir verstehen warum. Weil dieses Reich kein irdisches Reich ist. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist kein irdisches Reich. Es ist ein himmlisches Reich. Das Reich, das Gott dem Vater übergibt, ist ein ewiges Reich. Somit kann es kein irdisches sein. Und Paulus sagt, ihr müsst eins begreifen, warum braucht es eine Auferstehung der Toten? Warum braucht es? Weil wir verwandelt werden müssen. Unsere Leibe müssen geistlich werden, sonst können wir in das Reich gar nicht hineinkommen. Man kann nicht in dem Reich Jesu sein, wenn man nicht wiedergeboren ist. Man kann nicht im Reich Jesu sein, wenn man nicht einen verklärten Leib hat. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Menschen im tausendjährigen Reich bei Jesus solche geben wird, die verklärte Leibe haben und andere, die noch keine haben, die noch zum Glauben kommen müssen. Man kann in das Reich nicht hineinkommen, wenn die Vergänglichkeit Unvergänglichkeit angezogen hat. Das will Paulus ihm deutlich machen, warum die Auferstehung so wertvoll und so wichtig ist. Weil Menschen leugnen das, haben das geleugnet. Und er sagt, ohne die Auferstehung haben wir keinen Anteil an dem Reich Gottes, haben wir kein Erbe, haben wir keine Zukunft. Kommen wir nicht in neuen Himmel, neue Erde. Das ist so wichtig. Jetzt sagt er, aber das ist ein Geheimnis. Das versteht nicht jeder. Ich hoffe, ihr versteht es. Jetzt guckt alle schnell weg, nicht eure Augen guckt. Vers 51. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Das heißt, es muss uns offenbart werden, es ist etwas Geistliches. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Das heißt, ich verrate euch, nicht alle Menschen werden sterben. Es werden welche geben, die werden sogar bis zum Tod bleiben, bis Jesu Wiederkunft bleiben, Entschuldigung. Natürlich hoffen wir das alle, gell? Ich hoffe es. Schnell. Das werden. Allein das zu spüren, die Verwandlung des Körpers, Mann. Also ich liebe Gänsehaut, also das wird nicht im Vergleich sein zu dem, was passiert. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem nur, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Jetzt sagt es nochmal, wann wird das sein? Bei der letzten Posaune. Und wir wissen, wann ist die letzte Posaune? Wenn Jesus in den Wolken wiederkommt. Wann kommt Jesus in den Wolken? Wenn diese Erde vergeht. So. Nicht kompliziert. In einem Nu, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Boah. Da sind die Verse. Das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen, damit es bei Gott sein kann. Das ist die Auferstehung. Und das passiert, wenn Jesus kommt. Das passiert, wenn die Posaune geblasen wird. Und jetzt, wann wird das sein? Wann? Vers 54. Wenn, Wenn aber dies Vergängliche Unvergängliche anziehen und dies Sterbliche Unsterbliche anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod im Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Das kennt ihr, richtig? Das lese ich bei jeder Beerdigung. Aber wann wird das sein? Wann wird das geschehen? Wann wird der Tod besiegt sein? Wann, wenn das Vergängliche die Unvergänglichkeit anziehen wird, wann wird das sein? Wenn Jesus wiederkommt. Und ich wiederhole mich, damit sitzt, wenn wir ihn sehen in Wolken Herrlichkeit kommen. Wenn dieser Kosmos anfängt, sich aufzulösen und wir merken, dass alles zu Ende geht, dann erheben wir die Häupter und wissen, er kommt bald. Dann ist die große Ernte. Es gibt nur ein Fest, übrigens auch ein jüdisches Fest, das noch aussteht. Jesus ist die Erfüllung aller Feste. Und das Fest, das aussteht, ist Erntefest. Posaunenfest und Erntefest. Wenn es Posaunen wird, sammelt Jesus seine Ernte ein. Das steht aus. So, ich weiß nicht, ob es heute noch passieren wird oder nächsten Sommer, Herbst. Ich weiß, dass viele Geschwister immer im Herbst mich anschreiben und sagen, Willi, dieses Jahr? Ich weiß es nicht. Ich kenne weder Tag noch Stunde, aber ich weiß, die Ernte wird eingefahren. Und freut euch darüber. Ich weiß, dass manches Arbeiten Mühe ist, aber wenn die Ernte doch eingefahren ist, dann freut man sich doch über die Ernte, oder? Wann freuen wir uns, wenn wir die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus lieb gewonnen haben?